Ja gut, kommen wir dann zu Thema. Ja, gibt es ja irgendwelche Fragen?
Eine Frage, die treibt mich schon hin, und nicht nur mit den Veganen. Und zwar ist es der Gedanke, ob nicht letzten Endes eigentlich sozusagen die bürgerliche, langweilige Lebensform in letzter Konsequenz sozusagen die allerintensivste ist, die es überhaupt geben kann. Und zwar aus dem Grund, da ja sozusagen derjenige, der sich so dem Leben überlässt, sich eigentlich selbst so passionisiert. Also er wird dann sozusagen von diesen dunklen Lebensströmen so richtig gegengetragen, das ist eigentlich so ein Spielball oder was, Triebleben, was auch immer. Wohingegen der Bürger sich eigentlich in konstanten, ziemlich harten Kampf gegen das Leben eigentlich befindet, und letztlich ist also gegen den Tod. Also derjenige, der sozusagen diesen Tod, diesen, wie soll man sagen, sich diesen Tod irgendwo hingibt, wohingegen der Bürger sozusagen sagt, ja, ich bekämpfe diesen Tod, ja, ich versuche den rauszuzögern in letzter Konsequenz, ich versuche alles zu tun, dass er irgendwie später kommt oder ich erkenne ihn sozusagen gar nicht an. Ja. Also ich kaufe die ganze Zeit in Körner essen und ich gehe ins Fitnesscenter und so weiter. Es ist eigentlich ein ziemlich intensiver Kampf, der sich da sozusagen ein ganzes Leben lang eigentlich abspielt. Es mag irgendwo ein langweiliger Kampf sein, aber eigentlich ist er sehr, ja, sehr intensiv und sehr hart.
Ja, dazu lässt du vielleicht ein paar Sachen sagen. Erstens, fragt man sich, inwieweit ein harter Kampf richtig eine gute Sache ist. Ja. Ich meine, inwieweit es tatsächlich ratsam ist, einen schwierigeren Weg zu wählen. Ob es nicht eigentlich interessanter wäre und besser wäre und kulturell produktiver wäre, einen leichteren Weg zu gehen. Das ist, auch Ambivalenz unserer, wir leben in einer sehr ambivalenten und verlogenen Zivilisation, ja, sicherlich. Aber es ist interessant, sie trotzdem zu analysieren. Zum Beispiel, was ist der Fortschritt generell? Fortschritt, das ist ein Vorgang, der führt zu einer, so schrittweise, zu einer Lebenserleichterung eigentlich. Das Leben muss leichter werden. Ja, ich war, das ist die Idee. Kommunikation muss leichter werden, dafür gibt es ja Internet. Arbeit muss leichter werden, dafür gibt es ja Maschinen. Das muss leichter werden, jenes muss leichter werden. Alles muss leichter werden. Der Fortschritt ist verstanden, wird verstanden, war immer verstanden als eine Befreiung des Menschen, des menschlichen Geistes, von der Schwere der Natur. Und wenn man liest zum Beispiel jemanden aus dem 19. Jahrhundert, wenn man liest immer noch, Marx, wenn man liest nach wie vor Negri und Hart. Ja. Die Arbeit ist immateriell geworden, das heißt, ja, ohne Anstrengung. Und Marx sagt, dass der, also das ist noch das sozialdemokratische Programm, glaube ich, der sozialdemokratische Partei Deutschland, irgendwo aus der 50er, 60er Jahre, da war das Ziel, glaube ich, 3 Stunden Arbeitstag, 4 Stunden. Das heißt, der Fortschritt, sozialer Fortschritt, technologischer Fortschritt wurde verstanden, da jetzt einmal ist eine Lebenserleichterung. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass der technologische Fortschritt ist eine Lebenserschwerung. Es ist eine Lebenserschwerung, aber es ist ja, und man arbeitet tendenziell mehr und mehr. Ja, übrigens etwas, was man schwer erklären kann, sogar sich selbst. Ja. Und weil es halt so ist, dass der Mensch mehr und mehr tendenziell dazu verdammt ist, diese Infrastruktur der Zivilisation zu bedienen. Wenn man zum Beispiel schaut auf die Situation des Schriftstellers, ja, sagen wir, oder des Künstlers, sagen wir, des 17., 18., 19. Jahrhunderts, noch Anfang des 20. Jahrhunderts, es ist ganz klar, dass man fast die ganze Zeit investieren konnte in die Wissenschaft schreiben oder Kunst. Man wurde rundum bedient, ja, von der Zivilisation, in der man gelebt hat. Ja. Als Professor hat man mindestens 3 Angestellte, Hausangestellte, was auch immer. Heute muss man erstens alles selbst machen und zweitens noch Computer, jetzt ist es ein Update. Ja. Also, damit ist der Tag um. Das heißt, wir tendieren zu der Situation eines kulturellen Stillstands. Ja? Es ist auch nicht uninteressant, dass man sagt ja immer wieder, warum China entwickelt sich so schnell oder Indien entwickelt sich so schnell. Sicherlich deswegen, weil diese privilegierte Stellung der Schicht, die etwas produziert, immer noch da ist. Ja? Das heißt, es gibt nicht die Situation, wo man nicht sich selbst bedienen soll, aber auch die ganze Infrastruktur bedienen soll. Wenn so eine Situation eintritt, da gibt es ja überhaupt keinen Fortschritt mehr. Das ist ganz klar. Also, man hat einfach nicht die Kraft, die Sache weiterzutragen. Weil sozusagen die Situation ist so, dass man sozusagen durch das Weiter aufrechterhalten, die Situation schon total erschöpft ist. Das ist auch eine Lage, die erst vor kurzem eingetreten ist. Aber ist es eine Lage, die produktiv ist für die Kultur? Sie ist es nicht. Ja. Ich denke, dass für die Kultur ist immer produktiv ein leichterer Weg zu gehen und nicht ein schwieriger. Das hat auch die Kunst gezeigt mit Resonanz. Ja. Also am besten sich überhaupt nicht anstrengen. Andy Warhol hat gesagt, dass wenn Sie für ein Kunstwerk mehr als 5 Minuten Zeit verbraucht haben, ist es per Definition ein schlechtes Kunstwerk.
Wobei das auch nur sagen konnte, natürlich nachdem jahrhundertelang irgendwelche Leute Monate, Jahre lang irgendwelche Gemälde gemalt haben, sonst wäre es keine Frau und sozusagen keine Innovation gewesen. Also Sie haben sozusagen den Weg ja gut bereitet. Also wenn davor alle sozusagen 5 Minuten lang irgendwas gemalt hätten, wenn wir dann mehr in die Warhol leben, ja, irgendein weiß nicht was.
Ja, ja, das ist alles klar, aber in jeder Zahl gibt es einen leichteren Weg. Ja. Dieser leichtere Weg ist unterschiedlich zu jeder Zahl. Aber es gibt in jeder Zeit einen leichteren Weg. Ja. Einfach einen Band zu bauen. Es gibt immer einen leichteren Weg. Also riskanter Weg. Die zweite Frage geht sicherlich tiefer. Das ist die Frage der Langeweile. Und wenn das heißt, wenn wir die Härte oder Leichtigkeit, wenn wir diese Opposition wegnehmen, also wegdenken, ja, und es bleibt die Substanz der bürgerlichen Existenz, und die Substanz der bürgerlichen Existenz ist eindeutig schlicht und einfach die Langeweile, dann gibt es sicherlich das Argument von Heidegger, das wir, glaube ich, mal diskutiert haben, nämlich, dass die Langeweile ist der höchste Zustand des Geistes, sagen wir so, oder der menschlichen Existenz, weil in der Langeweile die Subjektivität sich selbst erschließt. Ja, solange ich mich nicht langweile, beschäftige ich mich mit etwas anderem als mit mir selbst. Man kann sogar argumentieren, dass wenn ich mit meinem Tod mich beschäftige, ich beschäftige immer noch mich nicht mit mir selbst, sondern mit etwas anderem, nämlich eben meinem Tod. auch wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Ernährung und so weiter beschäftige, ich beschäftige mich nicht mit mir selbst und so weiter. Das heißt, nur in der reinen Langeweile, das heißt in der Situation, in der ich emotional, intellektuell nicht involviert bin in das Lebensgeschehen oder Weltgeschehen oder was auch immer, ich langweile mich insofern, dass mir alles egal ist und so weiter. Und ich nur sozusagen eine gewisse Gestik wiederhole, ohne sie zu reflektieren und eine Frage zu stellen, innovativ zu werden und mich mit ihr zu beschäftigen. Das heißt, ich bin kein Automat und ich bin nicht mechanisch, aber ich agiere wie eine Maschine. In diesem Zustand sozusagen der Maschine werden, des Maschinenwerdens, setzt sich die reine Subjektivität frei. Ja, das ist die Idee von Heidegger, dass gerade an dem Moment, an dem alles technisiert wird und insofern alles denaturalisiert wird und insofern alles sozusagen maschinell wiederholbar ist, geschieht sozusagen eine Befreiung der reinen Subjektivität in der Langeweile. Ja? Und ich habe die Möglichkeit, ich bekomme die Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren in meiner durch nichts eingenommene oder etablierte oder involvierte Existenz. Ja, als reine, pure Zeitvergeudung. Ja. Was ist die Langeweile? Reine Zeitvergeudung. Ja, und diese reine Zeitvergeudung als Zustand der reinen Subjektivität, das ist tatsächlich das kann man sagen, das ist eine Antithese allen Ausflüchten aus der wirklichen Existenz. Ich glaube, die einzige wirkliche Berechtigung der wirklichen Existenz wurde von Heidegger gegeben. Das ist tatsächlich diese Monotonie der wirklichen Existenz verstanden als reines Erleben der Subjektivität. Ja? Sozusagen beyond diese Monotonie. Wobei der Versuch, diese Monotonie zu entfliehen, ja, wird als zu aktivistisch interpretiert, als ein Versuch, sich selbst letztendlich zu entfliehen. Und das heißt, sich selbst sozusagen zu übersehen, ja, sich selbst letztendlich nicht ernst zu nehmen. Ja. Als eine Ablenkung, ja, von der eigenen Existenz letztendlich. So kann man argumentieren und so hat auch Heidegger argumentiert und ich glaube, es ist auch überzeugend. Ja. Man kann so und so sehen. Mhm.
Also
da
ist
es
ein Intensität ja nicht
enthalten. Ah, doch. Doch. Momentintensität ist ja auch involviert. Und zwar interessanterweise von Anfang an, bei der Analyse, wenn Sie die Analyse der Langeweile lesen bei Heidegger, er bleibt innerhalb des Intensitätsdenkens in dem Sinne, weil er stellt fest, verschiedene Ebenen der Intensität der Langeweile selbst. Ja, er sagt zum Beispiel, es gibt eine niedrige Stufe der Langeweile, wenn mich etwas langweilt. Ja, zum Beispiel ein Gespräch oder so. Es gibt etwas, es gibt höhere Stufe der Langeweile, wenn mich alles sozusagen langweilt. Ja. Und es gibt die höchste Stufe der Langeweile, und das ist die, wenn mich alles langweilt, aber ich merke es nicht. Ja. Sozusagen, ich merke es nicht lange Zeit, aber dann plötzlich. In diesem Sinne, wir sind konfrontiert mit so etwas wie einer Ekstase der Langeweile. Übrigens, er spricht über ein Ja? Es gibt eine interessante, gerade in diesem Text, es gibt eine Reflexion darüber, was Ekstase ist. Ja? Er sagt, Ekstase soll man nicht als mit X schreiben. Ja? Also Ekstase muss man EKST schreiben. Ja? Das heißt, es ist Ekstase. Ja? Ekstase ist ein Zustand, der aus der Statik hinausführt. Ja? Aus der Lebensstatik. Ja? Aus der Stase hinausführt. Und was erlebe ich in diesem ekstatischen Zustand? In diesem ekstatischen Zustand erlebe ich halt die absolute Langeweile der Existenz. Ja. Sozusagen das ekstatischste Erlebnis ist das Erlebnis der Langeweile. Und übrigens, das wurde übernommen von verschiedenen Varianten als Angst und Ekel und so von Vater und so weiter. So ein Moment, in dem ich entdecke, nicht etwas anderes, ja, im Verhältnis zur Welt. Ich entdecke nicht, ich gehe nicht über die Welt hinaus, ja, in dem Sinne, dass ich eine andere Welt entdecke. Ja. Es ist nicht so, dass ich zum Beispiel diese Welt verlasse, im ekstatischen Augenblick, ja, im Augenblick der Ekstase, und ich erfahre dann das Paradies oder die Hölle als eine andere Möglichkeit der Existenz. Sondern ich erfahre die Existenz, ja, ekstatische, als solche. Ja, ich erfahre nicht etwas anderes als die Welt, sondern ich erfahre den wahren Zustand, ja, der für mich lange Zeit vielleicht verborgen ist, der wahre Zustand meiner Weltexistenz. Ja. Und ich erfahre diesen wahren Zustand als den Zustand der Langeweile. Und habe ich das erfahren, dann weiß ich, dass ich auch im Paradies und der Hölle mich auch langweilen werde. Weil es ist einfach, ja, es ist einfach eine Grundbeschaffenheit meiner Existenz, die auch dann weiter erhalten wird, wenn ich sozusagen die Umgebung wechsle. Ja. Gehe ich irgendwo anders, sei es Paradies oder Hölle, werde ich mich genauso langweilen. Ja, weil es ist der Grundfigur meines Verhältnisses der Wirklichkeit überhaupt. Welche Art auch immer.
Ich glaube, er schreibt an einer Stelle, also er sagt sogar so Grundstimmung des Seins.
Grundstimmung des Seins. Das heißt, in der Ekstase, Ekstase ist nicht der Übergang zu etwas anderem. Es ist nicht die Chance. Weil dann die Ekstase hätte etwas Touristisches. Ja? Ja, nicht wahr? So, ich mache eine Reise nach Tahiti, ja, um etwas anderes zu erfahren. Oder ich nehme Drogen und gerate in einen ekstatischen Zustand, um etwas anderes zu erfahren. Ja? Das ist sozusagen der innere Tourismus. Aber die Frage ist nicht, welche Reise ich unternehme, sei es die realen Reisen, also körperlich, sei es die geistige Reise. Die Grundfrage ist, wie ich mich bei dieser Reihe insgesamt fühle. Ja. Und ich fühle mich insgesamt langweilig. Und zwar, ich langweile mich auf Tahiti genauso wie hier. Und es ist anzunehmen, dass ich mich auch sonst langweile. Was auch immer passiert. Auch wenn ich in diesem Augenblick nicht merke, gerade im Augenblick der Ekstase, merke ich das. Mich eigentlich die ganze Zeit langweilen. Ja, das ist der Grund.
Was ich mich gefragt habe, ist, ob, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ob nicht irgendwie diese Folie moderne, die Sie angedeutet haben, eigentlich tatsächlich die vielen Versuchen, also wo Sie eben gerade liegen, Vorgängerkultur als explizit metaphysische Erfahrung hervorwirft, die sie eben aufzuklären gelten, und nicht eigentlich genau diese Aufklärung selbst.
System oder eben den Sinn des Unsinns zu verleihen. Nur darf sich das nicht eingestehen, dass ein Wettbewerb betreibt. All diese Dinge, man hat das Gefühl, man hat vor modernen Zeiten reflektiert und präsent als das, was sie waren.
Ja, das denke ich auch, ja. Ich denke, dass, dass sozusagen, dass die Aufklärung extrem verloren ist. Es ist tatsächlich extrem verloren. Und sozusagen ihre Verlorenheit ist die eigentliche Quelle ihrer Dynamik. Und die Verlorenheit der Aufklärung besteht eben darin, dass sie sich als Wahrheit bezeichnet, gewissermaßen. Ja? Weil das, mit der Religion ist das so, dass die Religion alle traditionelle Religion positioniert sich als eine Fiktion letztendlich, ja? Ein Mythos, eine Erzählung. In Bezug auf diese Erzählung kannst du verschiedene Positionen annehmen. Ja? Du kannst an diese Erzählung glauben. Du kannst diese Erzählung ignorieren. Du kannst diese Erzählung auf sich beziehen oder nicht. Ja? Du kannst sozusagen heretisch diese Erzählung anders erzählen. Du kannst gegen diese Erzählung rebellieren und so weiter. Du kannst alle diese Haltungen einnehmen. Aber sozusagen diese Möglichkeit, das zu tun, wird dadurch gegeben, dass die Erzählung selbst sich als letztendlich als Fiktion, das heißt als Erzählung positioniert. Das Problem mit der Avantgarde, aber mit Aufklärung immer schon, besteht darin, dass sie behauptet, so etwas wie faktisch zu sein, ja, so etwas wie eine Wahrheit zu behaupten. Und zu dieser Wahrheit gibt es kein ambivalentes Verhältnis. Ja. Entweder akzeptierst du das, dann wird er aufgeklärt. Oder du akzeptierst das nicht, dann bist du nicht aufgeklärt. Ja, du kannst sozusagen entweder ins Reich der Vernunft eintreten, da musst du aber diese Evidenzen kritiklos als wahre akzeptieren, oder du bleibst da draußen. Es ist sozusagen ein intellektueller Terror, der faktische Terror antizipiert. Ja, die Aufklärung hat dieses terroristische Potenzial. Das terroristische Potenzial besteht darin, dass sie etwas als eine wahre Text positioniert. Und die ist wahnwitzig insofern, dass sie auch dann die gegnerische Texte auch als wahre positioniert. Ja, zum Beispiel, sie sagt, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Religion, sagen wir islamische Religion oder welche auch immer, oder katholische Religion, behauptet bestimmte Wahrheiten. Ja? Oder zwingt die Menschen, bestimmte Wahrheiten als Wahrheiten zu akzeptieren. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das tut sie nicht. Weil kein Mensch ja weiß, was da überhaupt steht in diesem Koran und Bibel und so weiter. Und niemand interessiert sich dafür. Es handelt sich nicht um einen Diskurs, der als wahrer Diskurs akzeptiert wird. Es handelt sich um eine gewisse Kultur, in der man lebt auf eine gewisse Weise. Der Diskurs selbst wird auf seine Wahrheit nicht geprüft. Ja? Das Problem ist nicht, dass ich sage, das, was dort steht in der Bibel und so weiter, ist wahr. Es handelt sich nur darum, dass ich diesen Text zum Beispiel verteidige, indem ich sich selbst in die Luft sprenge oder andere tut. Aber das zu tun, bedeutet nicht, die Wahrheit dieses Textes zu verteidigen. Wenn ich die Wahrheit eines Textes verteidige, dann brauche ich nicht, mich selbst in die Luft zu sprengen und andere dafür zu töten. Ja. Ja. Jetzt, wenn wir aber uns fragen, in welcher Weise unsere Kultur funktioniert, dann ich glaube, dass unsere Kultur mit der Zeit, die Zeit vergeht so relativ schnell, mit der Zeit in einen Zustand der Amnesie verfällt. Ja. Der Amnesie. Zum Teil Amnesie von dessen, den man nie wieder erfahren hat, früher erfahren hat. Und in diesem Sinne, wir leben zunehmend in einer Kultur, von der wir nicht wissen, was sie eigentlich behauptet. Ja, wir leben zum Beispiel in einer Welt der Wissenschaft. Aber wir haben keine Ahnung, was diese Wissenschaft behauptet. Ja? Wir wissen zum Beispiel nicht, was die Stringtheorie ist. Ist jemand hier, der fähig ist, eine Stringtheorie darzustellen? Ja? Und das ist das, was unsere Wissenschaft eigentlich behauptet. Das ist die Stringtheorie. Die Stringtheorie kennt aber kein Mensch, ja, eigentlich, außer 10 oder 12. Ja. Man hat keine Ahnung, wie die Flugzeuge funktionieren, wie die Autos funktionieren, die man benutzt. Man hat keine Ahnung, wie Computer funktionieren. Wir leben zunehmend in einer Zivilisation, die wie katholische Kirche ist, ja, oder Islamstaat ist und so weiter. Das heißt, wir leben in einer Zivilisation, von der wir eigentlich nicht wissen, was sie eigentlich behauptet. Ja. Sondern wir bekennen uns zu dieser Zivilisation, indem wir sozusagen diese Zivilisation praktizieren und sogar bereit sind, diese Zivilisation zu verteidigen. Effektiv. Aber wir wissen nicht, worin diese Zivilisation eigentlich besteht. Und wir haben schon längst vergessen, was die Aufklärer alles gesagt haben. Wer weiß genau, was Rousseau geschrieben hat, was Diderot geschrieben hat, welche Argumentation Hobbes besucht hat, wie Federalist Papers ausgesehen haben, als die amerikanische Verfassung und die französische Verfassung ausgearbeitet haben. Wer weiß das alles? Ja? Die Grundargumentation der Aufklärung ist vergessen. Was kann sie ist vergessen? Die ganze Literatur ist vergessen. Niemand kennt sie mehr. Ja? Wir leben in einer Situation der totalen Amnesie. Total. Und das ist eigentlich die Situation einer jeden Kultur. Und so würde ich sagen, dass die Aufklärung selbst ist zur Religion geworden. Nicht so in der Form, in der das schon ein bisschen angekündigt wurde bei Adorno, ja? Sozusagen nicht im Sinne der Machtposition und so weiter, sondern im Sinne, dass das, was Individuum mit der Aufklärung verbindet, ist nicht das Wissen und nicht die Evidenz, sondern das Bekenntnis. Ja? So wie man denkt, wir bekennen uns zu westlichen Werten. Ja, wie? Humanität, Menschenrechte. Dieses Bekenntnis selbst zeigt schon, dass die Aufklärung am Ende ist. Ja? Weil zur Aufklärung sollte man sich nicht bekennen. Die Aufklärung war eben vielmehr gedacht als etwas, was jedem Bekenntnis entgegensteht, jedem Bekenntnis unterläuft und uns sozusagen die Evidenzen verschafft, die kein Bekenntnis brauchen, weil sie eben evident und zwingend sind, von unserer Vernunft aus gesehen. Ja? Das heißt rein subjektiv. Und das gibt es ja nicht. Ja? Unser Verhältnis zur Zivilisation, die anscheinend ja, auf der Aufklärung aufgebaut ist, de facto auf das Bekenntnis hinausläuft. Ja? Und das ist eine Lage, die eher eine traditionelle ist. Und ich glaube, dass die Verlogenheit, von der wir gerade gesprochen haben, daher kommt, dass die Aufklärung dazu tendiert hat, von Anfang an zu übersehen, dass sie ein Bekenntnis braucht. Ja? Dass diese zwingende Kraft der Evidenz niemals sich tatsächlich eingestellt hat. Und dass die Lehren der Aufklärung nur deswegen übernommen worden waren, das war schon ein Verdacht, der Sigle Marx formuliert hat im 19. Jahrhundert, nur deswegen übernommen worden sind, weil sie nützlich waren und förderlich waren als ideologischer Überbau für bestimmte Interessen. Ja, zum Beispiel Interessen des französischen Bürgertums, des englischen Bürgertums, des deutschen Bürgertums. Sie haben diese Ideen benutzt und sie haben ein Bekenntnis zu diesen Ideen abgelenkt, weil sie sie benutzt haben für einen gewissen politischen Kampf gegen andere soziale und politische Kräfte. Nicht, weil sie daran wirklich geglaubt haben. Würde man zum Beispiel jemanden fragen, ein Jakobiner, ja, würde fragen, was ist sozusagen die aufgeklärte Position zu diesen jenen Fragen, ja, und wie ist das Verhältnis zwischen Rationalismus und Sensualismus oder was auch immer, welche Fragen das sozusagen die Leute dann bewegt haben, da hätte er sofort gesagt, du bist ein Fan der Aufklärung und sich umgebracht, ja. Er würde keine aufgeklärte Antwort auf diese Frage geben, ja, weil er schon damals das nicht gewusst hat. Ja, und jetzt weiß man das sowieso nicht. Ja.
Das ist eigentlich erschreckend, wenn dann eher wahrscheinlich der Fall ist, dass also es gibt ja die Möglichkeit, sozusagen sich die Stringtheorie irgendwie anzueignen. Es gibt sozusagen nach wie vor Archive, es gibt sonst, also Bibliotheken, wo man sonst reingehen kann, und stundenlang lesen und so weiter, und sich diese ganzen Aufklärungsschriften sozusagen nochmal zu Gemüte führen. Das macht eben überhaupt kein Mensch. Das ist sozusagen, das ist wahrscheinlich das eigentlich Verheerende, weil auch damals hatten wahrscheinlich die wenigsten Leute irgendwie Zugang zu den Schriften von Augustinus oder Thomas von Aquin gelesen, weil sie nur auf Latein geschrieben haben und kein Mensch irgendwie konnte das einfach verstehen oder so gelehrt. Heute könnten wir es verstehen und wir tun es uns, also die wenigsten tun es.
Ja, ja, gut, aber der Punkt ist ja, dass wir. Es ist generell nicht klar, wohin das alles läuft. Ja? Das ist nicht klar. Das Spiel ist immer interessant zu spielen. Aber es ist ganz klar, dass wir dieses Argument schon mal gehört haben. Und zwar ein Argument, dass wenn der Ungläubige, ja, wenn der Ungläubige, sich in die Lektüre der Bibel vertieft und die Bibel wirklich versteht, dann wird er gläubig. Die Lehre, die uns die Geschichte lehrt, wird dann echt recht ungläubig. Ja. Jemand, der beginnt, die Bibel wirklich zu lesen und sich damit zu beschäftigen, verliert den letzten Glauben. Ja. Genauso wie das Stringtheorie. Ja. Ich bin mir absolut sicher, dass jemand, der wirklich beginnt, Stringtheorie zu verstehen, glaubt nicht mehr daran. Ja. Dass wir glauben an unsere Wissenschaft, weil wir keine Ahnung haben, wie sie aussieht. Ja. Das ist der einzige Grund. Und je weniger man das weiß, desto mehr glaubt man. Das Gleiche bezieht sich auf die Kultur und Literatur insgesamt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in unsere Museen gehen und so weiter, unsere Bibliotheken, die Generation von heute, ohne jeden Zweifel, ja, haben das Sensorium verloren dafür, warum diese Werke so aussehen, wie sie aussehen. Ja. Kann man jemand die Wiener Komödie jetzt lesen und so weiter? Das war interessanterweise noch vor 30 Jahren nicht der Fall. Ja, das heißt, sozusagen der Bruch, sozusagen der Ankunft der Amnesie begann irgendwo in den 70er Jahren, hat sich 80er, 90er Jahre verstreut. Aber noch in den 50er, 60er Jahren waren die gebildeten Klassen in Europa und Amerika unmittelbar verbunden mit dem aufklärerischen Erbe. Ja, das heißt, dass genauso wie ein 12-jähriger Schüler an einem Gymnasium im 19. Jahrhundert konnte, also hier in Deutschland, ja, konnte auf Griechisch kommerzieren und Cicero auf Lateinisch. Ja, das war die Voraussetzung. 12-Jährige, 13-Jährige konnten auch schreiben. Ja. Dann irgendwann ging es weg. Ja. Das heißt, sozusagen der unmittelbare Bezug zur Klassik ist verloren gegangen am Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich denke, dass am Ende des 20. Jahrhunderts verloren gegangen ist der unmittelbare Zugang zum Erbe der Aufklärung der Vanguarde. Das heißt, man kann nicht mehr ohne weiteres rekonstruieren, warum, was diese Leute alles gedacht haben, warum sie diese Quadraten und jene Quadrate und nicht jene Dreiecke gemalt haben und so weiter. Das ist irgendwie die Gründe dafür und die ganze Lage, die ganze Konstellation ist einfach weg. Das bedeutet, dass wir befinden uns in einer anderen kulturellen Lage mit anderen Funktionen der Kultur, so wie es auch im 19. Jahrhundert war. Welche Funktionen das sind, das muss sich zeigen. Das muss sich zeigen. Man kann diese oder jene Vermutung nur anstellen, dass es die Kultur weitergeht, das ist ganz klar. Ja, sie geht ja ganz bestimmt weiter. Aber ihre Funktion, ihre Stellung in der Gesellschaft, ihre sozusagen in der Ökonomie des Alltags und des sozialen politischen Lebens ist es eine andere geworden. Sie ist nicht eine solche, die uns auf jeden Fall, was man absolut mit Sicherheit sagen kann, sie ist nicht mehr eine solche, die uns mit der sagen wir Vergangenheit verbindet. Das heißt, es ist nicht eine Maschine zur Überbrückung der historischen Zeit, wie sie da früher funktioniert hat. Ich würde vielmehr sagen, das ist tatsächlich eine globalisierte Kultur insofern, dass sie uns verbindet mit unserer Gegenwart. Ja? Sozusagen, sie gibt uns einen Überblick. Was die Zeitgenossen eigentlich tun, ja, wenn sie sich kulturell beschäftigen, sie wollen sich updaten. Ja? Man fragt sich, was passiert auf der Welt, wer hat was geschrieben, was ist aktuell, was ist schon vergessen und so weiter. Das ist so eine, man, so wie man Programme updatet, so updatet man sich selbst, so sein Gehirn. Und sozusagen jeden Tag fragt sich, was ist angesagt und was ist passé. Wo gibt es ja Lücken, die man unter Umständen benutzen kann und was kann man nicht mehr hören. Ja, und so. Diese Diagnostik des sozialen Körpers, ja, so etwas oder des medialen Körpers, das ist das, was im Grunde die Leute interessiert. Das heißt, die Leute interessieren noch nur dafür, was die anderen tun, die nicht nur gleichzeitig mit ihnen leben, sondern zum Beispiel, wenn man in New York unterrichtet, wo das alles sehr, sehr schnell geht und alle diese Prozesse sehr schneller sich zeigen, man interessiert sich fast ausschließlich nur für die eigene Generation. Das heißt, was die gemacht haben, geschrieben haben, die schon älter sind, das ist überhaupt nicht, weil man denkt, die haben ihre Karriere schon hinter sich oder sie machen sie. Es besteht keinen Sinn, mit ihnen zu konkurrieren. Also man sieht nur diejenigen, mit denen man konkurriert. Also die jünger sind, sie müssen ja weg noch machen, ja, das interessiert uns nicht. Und die etwas älter sind, die haben ja weg schon gemacht, das interessiert uns auch nicht. Sondern die Leute interessieren sich nur für die Gleichaltrige und was sie tun, um eine gewisse Appartenance zu finden, um eine gewisse Lücke zu finden, um sich zu orientieren und so weiter. Ja. Das ist eine sehr, sehr auf die Gegenwart und eine bestimmte Gegenwart unter den Bedingungen einer gewissen kulturellen Konkurrenz ausgerichtete Aufmerksamkeit. Und alles, was dazu nicht gehört, wird quasi automatisch abgeschrieben. Interessanterweise bedeutet das nicht, dass dass die Vergangenheit vielleicht vergessen wird oder so. Das ist auch nicht der Fall. So eine Vergangenheit ist ein riesiger Werkstatt und ein riesiger Lager, und wo man bestimmte Sachen herausholt. Ja? Man denkt, aha, der hat das geschrieben und das jenes geschrieben, und da gibt es eine Übersicht über die Dissertationen und Arbeiten und so weiter. Also auch das war unberücksichtigt. Ja. Ja, jetzt ist es unberücksichtigt, weil es aus der Mode gekommen ist, oder ist es unberücksichtigt, dass man das vielleicht benutzen kann, und so, da holt man das raus und benutzt gegen die anderen. Aber sozusagen, man geht von einer Bestandsaufnahme einer gewissen Konkurrenzlage, die in der Gegenwart stattfindet. Und diese Benutzung der Kultur, diese Selbstsituierung in einem kulturellen Feld, das ist sicherlich etwas anderes, wie die Kultur funktioniert, ich würde sagen, vor 30 Jahren.
Was ich ja auch immer zeige bei den Avantgarde-Diskursen ist, dass man tatsächlich versucht, also die Vergangenheit irgendwie zur Gegenwart zu erklären, letzten Endes. Es gab, mir ist gerade eingefallen, ein Beispiel, es gab diese Nazarener-Ausstellung in Frankfurt. Das tatsächlich einfach so, weil die Kuratoren wirklich versucht haben, die Schiene auf Teufel komm raus, eigentlich die Avantgarde, die wir hatten, sozusagen wiederzuentdecken im 19. Jahrhundert, und zwar in der ziemlich starken Analogie, sozusagen alles, was dort eigentlich war, was im Anfang des 20. Jahrhunderts war, war dort eigentlich schon enthalten. Und es wird versucht, so einen Synchronraum eigentlich zu eröffnen, in dem sich bestimmte Phänomene tummeln, die aber, sagen wir mal, eigentlich, es gibt keine Diakonizität, eigentlich mehr entdecken über diese Phänomene.
Eben. Ja, es ist eine Amnesie, es ist Vernichtung der Zeit, und es ist sicherlich nichts anderes als, sagen wir so, wir haben generell mit zwei Phänomenen zu tun in der Moderne. Ja? Das ist institutionelle Macht und das ist der Markt. Und alle Narrative und alle historischen Narrative und so weiter und so fort, die wir irgendwie im Kopf haben, die sind alle mit Institutionen verbunden. Weil institutionelle Logik ist eine narrative Logik. Jede Institution sozusagen begründet ihr Vorhandensein durch die Vorgeschichte, quasi automatisch. Ja? Wenn man sich fragt, warum die Bundesrepublik ist so, wie sie ist, ja, man erzählt eine gewisse Geschichte, ja, aus der Geschichte folgt es. Das heißt, die Institution kann nicht anders sich überhaupt etablieren, auch ihre Autorität etablieren, als durch eine gewisse Erzählung, die sozusagen diese Tradition herstellt. Nun, der Markt funktioniert absolut anders. Der Markt funktioniert völlig synchron. Der Markt funktioniert synchron, und wenn ich auf dem Markt agiere, dann was für mich wichtig ist, ist das Angebot. Ja. Und dann entweder bin ich auf der Seite der Nachfrage, das heißt, entweder frage ich mich, was ich aus diesem Angebot kriegen soll und kriegen will, oder ich bin auf der Seite des Angebots und dann da frage ich mich, wie dieses Angebot erweitert werden kann. Ja, so. Das sind zwei Möglichkeiten im Grunde. Und die Frage, was früher war und was später kommt, ist für mich völlig irrelevant. Ja, weil es ist eben diese Bestandsaufnahme, die für mich wichtig ist. Jetzt, wenn zum Beispiel jemand kommt wie John Schröder oder Merkel, ja, und sagen, dass die Existenzberechtigung Deutschlands praktisch darin besteht, ein Standort zu sein, ja, der bestimmten Leuten, die in dieser Gegend leben, bestimmte Vorteile, wenn auch bestimmte Nachteile bereitet, ja, dann ist sozusagen, das ist zahnelle Logik aus, ja, dann ist er wieder durch sein Produkt irgendwann, ein Produkt auf dem internationalen Finanzmarkt. Und man fragt sich dann, wie soll man durch das platzieren, optimal, so dass man das kauft und investiert und, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine zunehmende Umkodierung auch institutionelle Verhältnisse in den Markttermini. Und ist das abgeschlossen, ja, dann haben wir ein totales Marktverhältnis. Wenn wir ein totales Marktverhältnis haben, bedeutet das nicht, dass die Kultur abgeschaltet wird. Das bedeutet es auf keinen Fall. Das bedeutet nur, dass die Kultur eine andere Funktion bekommt und sie bekommt die Funktion der Marktanalyse. Ja? Die Kultur wird grundsätzlich marktdiagnostisch oder marktanalytisch. Das heißt, sich kulturell zu beschäftigen, bedeutet unter diesen Bedingungen eine Übersicht zu bekommen, ein Wissen zu bekommen, eine Einsicht zu bekommen, was läuft, was nicht läuft, was angeboten wird, also wie ich gesagt habe, sozusagen die Marktlage erforschen oder spüren oder eine Intuition entwickeln. Es gibt Leute, die intuitiver sind, es gibt Leute, die weniger, die mehr Wissen brauchen. Ja. Und dieses Wissen stetig updaten, ja? Das heißt stetig verfolgen, wie die Kurse laufen. Ja, und so. Und es ist sicherlich, es ist auch eine kulturelle Beschäftigung und sie braucht eine große kulturelle Kompetenz. Aber die ist eine etwas andere. Ja? Also für, und dann kommt die Frage, ob der Kapitalismus, ja, da diese Konstellation schafft, wie stabil der Kapitalismus ist. Das ist immer noch eine offene Frage. Also die Frage nach der Stabilität des Kapitalismus ist eine offene Frage. Wenn der Kapitalismus sich etabliert und es weiter so geht, dann kann man sagen, wir haben mit einer epochalen Veränderung zu tun und tatsächlich mit einem, ja, historisch bedeutenden Paradigmenwechsel. Es ist aber eine offene Frage, ob der Kapitalismus stabil genug ist. Weil es ist eine höchst prekäre Angelegenheit. Und wenn der Kapitalismus eine gewisse Instabilität aufweist, dann kommen alle diese Narrative und institutionelle Geschichten wieder auf. Ja? Und wir haben es schon einmal das gehabt im 19. Jahrhundert. Ja? Oder wir sind im Wechselbad. Weil im 19. Jahrhundert, wir hatten fast die Zustände wie heute. Ja? Dann, das ganze kapitalistische System kollabierte am Anfang des 20. Jahrhunderts. Da kam die Zeit der großen Narrativen, ideologischen Narrativen, Kämpfe, ja, ideologischen Überzeugungen, großen Parteien, Initiativen in der Kunst überhaupt, ja, so Aufwertung der Kunst, Avantgarde und so. Dann ist das alles weg, ja, das sind zurück im 19. Jahrhundert gelandet, zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 70er, 80er Jahre. Kombination zwischen Dynamik und Korruption, ja, Affären der 70er, 80er Jahre, Panama-Affären. Und Sorge um die Sicherheit, ja, was typisch war, und Terrorismus und Anarchismus und alles. Kolonialismus, ja, das ist ganz komplex. Jetzt fragt man sich, ob das 2. Jahrhundert, 20. Jahrhundert eine Episode war in der Entwicklung des Kapitalismus. Aber im Endeffekt Kapitalismus sozusagen über diese Widerstand, der sich entwickelt hat, weltweit. Dann haben wir eine Diagnose auch des kulturellen Geschehens, so wie es gesagt. Dann dieses Paradigma wird sich stabilisieren. Oder das ist sozusagen noch eine Friedenszeit vor dem neuen Sturm, ist auch nicht ausgeschlossen. Da bekommen wir neue Turbulenzen und dann wird das Institutionelle wird dann wieder mobilisiert, ja, weil dann kommen die ins Zorn. Warum ins Zorn? Weil dann kommt die Armee, das Militär. Wenn man nicht handelt, macht man Krieg, ja, Zivilkrieg. Und dann kommt die Zahl, weil die Logik, Militärlogik ist das Zahl.
Es scheint mir, was Sie gerade gestellt haben, als zwischen der allgemeinen Kultur scheint mir tatsächlich sehr von jemandem zu stammen, der gerade aus der Szene in New York zurückgeht. Da ist es so, ja. Aber wenn man zum Beispiel das begleitet, wenn man dann kennt, es eben gerade massive, also wo tatsächlich massive Trends, die auch schon global wirksam werden, längst durch diesen Krieg zum Beispiel, dann gibt es da ja eine ganz. Also ein anti-urbanes Ding, die Stadt, die gezielt Städte vernichten, also wo man sieht, dass das ganze Ex-Server oder sowas gibt, der immer größer dehnt sich aus, Stellen zwischen eigenen Präsidenten und so weiter. Das heißt, da ist irgendwie ein riesig, ja, irgendwie bekenntnishaft, nicht nachorientiert und vielleicht irgendwie narrativ organisiert ist. Und das ist eigentlich auch, man könnte sagen, das ist vielleicht der stärkere Trend. Oder jedenfalls ein bisschen stärker, man muss sich vielleicht gar nicht gegeneinander ausspielen, weil da ist auf jeden Fall gerade jeder und mit dem anderen zusammenwirken, da ihn bekämpfen, da widerstreiten, da trennt. Also.
Aber es stellt sozusagen, wir stellen keinen Nutzen dar, also es ist im Weltinnenraum des Kapitals sozusagen so eine alternative Gegenbewegung, die aber eigentlich in keinster Weise irgendwo revolutionär ist. Also von der man eigentlich auch nicht erwarten kann, ja, dass sie zu einem Paradigmenwechsel führt. Dass es sozusagen immer noch relativ, ja, man kann sie sozusagen als
also die Frage, die Paradigmen der Stabilität des Kapitalismus ist ja quasi diejenige eigentlich. Und was repräsentativ ist, ist dasjenige, was in der Lage ist, Widersprüche auszuhalten. Das ist immer ein Paradox, sozusagen an der Wurzel. Stabilität steht immer sozusagen ein Widerspruch und gewissermaßen ist das der Widerspruch.
Genau.
Der Kapitalismus, der in der Lage ist, auf sich und die evangelikale Gemeinde, inwiefern er schafft, sozusagen dieses Auseinanderstreben in sich einzufangen und in einer Form für sich zu digitalisieren.
Aber das meine ich ja sozusagen. Deswegen ist es eigentlich keine Bedrohung für den Kapitalismus, weil es sich gerade in der Hinsicht als extrem kreativ und auch stabil erwiesen hat. Es gibt eben auch diese andere, wir hatten mal bei Jens Unterteig im Seminar diesen, wie hieß er, Leo Meyer, der irgendwie also so richtig so Kapitalismus theoretisch und apologetisch aufgetreten ist, dessen Theorie eigentlich war, komplexe Systeme sind schwieriger kaputt zu bekommen. Also es war so der Kern seiner Aussage eigentlich. Dadurch, dass wir sozusagen jetzt unglaubliche Komplexität langsam erreichen, besonders wirtschaftlich, auch in kulturellen Verflechtungen, dann ist es sozusagen so very unlikely, dass es irgendwie kaputt geht, dieses ganze System.
Ja, das Problem ist, naja, so ist das nicht. Ja. So ist das nicht. Also ich glaube, das Problem ist folgendes. Das ist genauso mit Aufklärung. Das kapitalistische System ist ein System der Ausbeutung. Das muss man ganz klar sehen. Das heißt, es ist ein System der Ausbeutung der Ressourcen. Unter Ressourcen verstehen wir Öl, Menschen, also alles, was von der Natur kommt. Ja, es ist Ausbeutung der Natur. Das bedeutet, dass man kann über die selbst erneuernde Energie und so weiter reden. Ja, solange man will. Aber das ist eine utopische Vision. Energie kann sich nicht völlig selbst erneuern. Die Menschheit erneuert sich auch nicht selbst. Ja, weil je weiter der Kapitalismus geht, desto weniger Menschen wird geboren. Werden sie geboren in Ländern, die noch von kapitalistischer Logik nicht erfasst sind, aber werden sie von kapitalistischer Logik erfasst, werden sie nicht mehr produziert, wie zum Beispiel Brasilien, wo Geburtsraten niedriger sind als in Deutschland. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der die Ressourcen, ja, die Ressourcen für die kapitalistische Ausbeutung sich nicht erneuern können, sondern die Ausbeutung dieser Ressourcen muss gewährleistet werden. Und wie
wir. Das ist eine totale Glaubensfrage. Das war genau die Frage, die in dieser Diskussion mit Herrn Mayer aufgetaucht ist. Er hat da so eine Historiker des Unendlichen und hat die ganze Zeit gesagt, die Komplexe der Kapitalismus wird desto mehr gleich mit dem Unendlichen an. Und wir haben sozusagen, die haben quasi das Kapitel Mobi des Kapitals geschaffen, das es geschafft hat, das auch Unendliche auszubeuten. Und dann haben alle gesagt, naja, es gibt noch Proletarier, es gibt noch begrenzte Öl. Also alle haben immer noch auch beharrt, dass die Ressourcen begrenzt sind. Aber ob sie grenzen oder nicht, ist einfach nur eine Glaubensfrage.
Ja.
Die eine Seite sagt ja, das war gut und recht, und die andere Seite sagt nein, das ist auch nicht gut. Natürlich, die Zeit Arbeit begrenzt, das Öl begrenzt, aber das Universum nicht begrenzt. Der hat auch keine Chance.
Ja, ja, deswegen ist das eine Glaubensfrage.
Nicht mal da weiß man, ob das Universum
ist. Ja, deswegen sage ich, ja. Es ist in keiner Weise entschieden. Ja. Ich bin einverstanden. Es ist Glaubensfrage. Es ist in keiner Weise entschieden. Was meine Argumentation läuft darauf hinaus, dass es nicht im Sinne des Kapitalismus entschieden ist. Ja? Und das wollte ich durch folgende Überlegung untermauern. Dass wir gleichzeitig, also was wir jetzt beobachten, ja, gehen wir nicht weiter, sondern fragen wir, was wir uns jetzt momentan beobachten. Wir beobachten ständiges Verstärken der Regime, die Ressourcen kontrollieren. Ja? Das heißt, alle Länder, die nicht so besonders kapitalistisch sind, aber die Ressourcen kontrollieren, werden mit der Zeit stärker und stärker. Die aber meistens sozusagen, die sind an ein kapitalistisches Ausbeutungssystem angekoppelt. Und zwar, sie sind angekoppelt an dieses Ausbeutungssystem, indem sie dieses Ausbeutungssystem erlauben, ja, oder nähren. Das heißt, wenn auch neue Präsidenten von Venezuela und Bolivien und so weiter auf der einen Seite gegen den Kapitalismus agieren, ihre Reden werden bezahlt vom Kapitalismus selbst. Ja? Weil falls der Kapitalismus diese Öl nicht gebrauchen würde, würden sie nicht Präsidenten und hätten sie nicht das Geld, um in der Welt zu reisen und ihre Reden zu machen. Ja? Das heißt, wir haben eine Situation des Ausgleichs. Die Frage ist aber, wer kontrolliert die Welt? Und das ist ja die Frage, die schon Marx gestellt hat. Er hat damals gesagt, eben im Sinne, man weiß es nicht. Auf der einen Seite ist der Kapitalismus so dynamisch und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist der Kapitalismus total abhängig von den Mechanismen, die diese Ausbeutung regeln und erlauben, ja, und garantieren. Das heißt, wo die Sicherheit militärischer, institutionelle Absicherung, Kontrolle nicht gewährleistet sind, gibt es kein Handeln, gibt es keine Ausbeutung, gibt es keine systematische Möglichkeit, Profite zu erzielen. Ja? Das heißt, es ist eine Symbiose. Es ist eine Symbiose, in der mal eine Seite, mal eine andere Seite Oberhand nimmt. Ja? Je nachdem. Aber nicht strukturell gesehen kann keine Seite gewinnen, weil Kapitalismus kann sich selbst nicht stabilisieren und die Bedingungen, unter denen der Kapitalismus stattfindet, nicht von sich allein garantieren. Das könnte man nur tun, wenn die Aufklärung recht hätte. Das heißt, und zwar erste Aufklärung und nicht die zweite. Also die erste Aufklärung behauptet, man hat eine Einsicht, und zwar rationale Einsicht, in die Notwendigkeit, sie selbst auszubeuten und die Ressource ausgebeutet zu lassen, ja? Weil es gut ist für die Wirtschaft. Ja? Okay. Man hat diese Einsicht. Man hat zum Beispiel in Deutschland oder, ja, und so, Einsicht in die Notwendigkeit, sich durch das herrschende System ausbeuten zu lassen. Tatsächlich, die große Mehrheit der Bevölkerung hier ist aufgeklärt in dem Sinne. Ja? Dann kommt die zweite Aufklärung, die sagt, auch wenn ich diese Einsicht habe und verstehe, dass ich ausgebeutet werden soll, damit alles gut läuft, wenn ich völlig aufgeklärt bin, lasse ich mich trotzdem nicht ausbeuten, weil wenn ich völlig aufgeklärt ist, dann weiß ich, dass es mir völlig egal ist, ob es gut geht oder schlecht geht. Ja? Das heißt, ich bin dann nicht mehr käuflich für irgendwelche moralische oder soziale oder politische oder ökonomische und sonstige Argumente. Ich verstehe einfach, auch wenn ich diese Argumente zustimme, ja? Ich handle nicht danach, weil mir der Wohl der Menschheit völlig gleichgültig ist. Ja? Okay. Wenn ich völlig aufgeklärt bin. Das heißt, Kapitalismus agiert entweder in der Phase der mittleren Aufklärung, das heißt, wenn ich aufgeklärt bin oder nicht ganz, aber nicht ganz. Ja? Aber diese Spalte ist ja klar. Die große Mehrheit ist entweder gar nicht aufgeklärt oder zu sehr aufgeklärt. Ja? Ja? Zu sehr aufgeklärt zum Beispiel, als ich ein paar tausend, ja, was kaufen wird, ja? In New York, dann hat mir und wollte mit meiner Karte bezahlen, hat mir die Karte, die Dame gesagt, wir müssen ihre Bank anrufen, damit ihre Bank bestätigt, dass sie sind. Ja? Also, okay, wir haben die Bank angerufen, dann war der Typ, ich wurde von einer zur anderen geschickt und dann jetzt, da hat mir gesagt, sagen Sie bitte, wie war der Name, Mädchenname Ihrer Mutter? Ja. Das habe ich gemacht, das war irgendwo bei der Bank gespeichert, das habe ich ja vergessen. Also das sind Sie, ja wahrscheinlich, also das wird da weitergegeben. Also ich habe 4 Stunden dort verbracht, um zu beweisen, dass ich bin und tatsächlich diese Karte meine ist. Und diese Karte ist tatsächlich gültig, da muss man noch einmal bezahlen. So, warum? Ich habe gesagt, na sehen Sie, Hälfte aller Operationen mit diesen Karten sind falsch. Ja? Das heißt, die Hälfte aller Operationen sind gezielt in Amerika. Ja? Das ist ein Prozent, das dazu führt, dass alles unter 1.000, wir gehen durch, ja? Wir lassen durch, weil es ist kein großer Verlust, aber über 1.000 soll es so eine Inquisition sich unterwerfen. Ja? Das heißt, eine weiter aufgeklärte Teil der Bevölkerung, und das ist immerhin eine Hälfte, versteht, dass es besser ist, sie auszurauben, als zu arbeiten. Ja? Und hält sich nicht an die Regel. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Leute, die die Regel gar nicht kennen, auf der anderen Seite die Leute, die die Regeln missachten. Die an der Regel halten, ist ein kleiner Bruchteil. Damit kann man keinen Kapitalismus machen. Das heißt, die anderen müssen gezwungen werden. Und das wird immer so. Die Menschen müssen gezwungen werden, durch die reine, schiere Macht an diesem System teilzunehmen. Die Frage ist, wer macht das? Und der das macht, und jemand muss es machen, ja, sonst funktioniert das System nicht. Sonst halten die Leute nicht an der Schlicht und einfach. Entweder kennen sie nicht oder missachten sie. Dann ist die Frage, wie viel Prozent an Einfluss, Vermögen, Möglichkeiten diese, der sie zwingt, kapitalistisch zu sein, auch dazu bekommt, als Entschädigung für seine Bemühungen. Zum Teil, von Zeit zu Zeit, sind die Bemühungen groß. Ja. Ja. Und zwar so groß, dass er praktisch die ganze Karte bekommt. Wie es zum Beispiel in Deutschland und Russland und so weiter war im 20. Jahrhundert. Das heißt, wir können niemals dieses Problem lösen. Kapitalismus selbst enthält keinen Mechanismus der Selbsterhaltung. Kapitalismus selbst kann nicht seiner Herrschaft garantieren. Die Einsicht in die Profite ging nicht, weil es einfach eine Bank zu rauben ist, zu gründen. Und, oder man kennt diese nicht. Ja, das heißt, es muss ein Element der rohen Gewalt angewendet werden. Dieses Element der rohen Gewalt ist nur institutionell verankert, das heißt, die Kirchen, Staaten, Armeen, Polizei, Sicherheitsdienste und so weiter, alle Mechanismen, die gewissermaßen außerhalb des Marktes agieren. Das heißt, wir brauchen riesige Institutionen außerhalb des Marktes, um das Funktionieren dieses Marktes zu garantieren. Einfach zu garantieren, dass Verträge erfüllt werden, dass die Profite abgezahlt werden und so weiter und so fort. Wir brauchen also für das Weiterlaufen des Marktes außermarktliche Zwang, außerökonomische Zwang. Und die Institutionen, die diese außerökonomische Zwang ausüben, sind aber nicht immun von der Versuchung, diese Zwang zu erweitern und unter Umständen die Gesellschaft unter Kontrolle zu stellen, weil sie auch ihre institutionelle Rolle haben. Und tatsächlich diese Widersprüche, die Gesellschaft auch erträgt diese Widersprüche und so weiter. Sie müssen sozusagen irgendwie ihre Formulierung mit dialogischer Bestätigung und sozusagen dialogischer Raum laufen. Das ist die Lage. Und deswegen denke ich nicht, dass es in eine oder andere Richtung geht. Ja? Ich denke, dass es immer so eine Zwischensituation auch bleibt. Ja? Dass man so und man so.
Also das ist doch von Anfang an so. Also das heißt, wo wir es von Anfang an realisiert, irgendwie in Amerika, nachdem es da den blutigen Bürgerkrieg aller Zeiten gegeben hat, hat sich realisiert, dass im Zweiten Weltkrieg in Japan und Deutschland, nachdem es die beiden Länder sind, die den Zweiten Weltkrieg verloren haben, jetzt realisiert in China und Russland, die beide gerade sozusagen eine Phase des sieben Staats. Durchgemacht haben. Also diese Komplizenschaft hat sich auch einfach nie verändert. Es gibt ständig dieses, also es gibt natürlich, also in dem Sinne könnte man das Einzige, was man sozusagen feststellen kann, ist, dass quasi die Ideologie des Neoliberalismus verlogen ist. Das kann man sagen. Es wird nicht der Staat verschwinden, der Staat ist sein.
Ja. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir wissen übrigens, das war klar von Anbeginn an, aber dass die Bush-Regierung den Interventionismus des Staates nicht nur außerhalb Amerikas, sondern innerhalb Amerikas vorangetrieben hat, wie keine Regierung davor. Zum Beispiel, man sozusagen denkt, wenn man an Bush denkt, man denkt an die interventionistische Politik des Staates außerhalb Amerikas, ja, in erster Linie, weil das sehr auffällt. Interessanterweise, die Kosten, Budgetkosten für die innere Intervention des Staates in das ökonomische Gefängnis innerhalb der USA hat sich dreimal so viel gestiegen wie für die Außenpolitik, für die Militärausgaben. Wenn die Militärausgaben horrend sind, Investitionen in die innere Sicherheit, in die innere ökonomische Sicherheit und Regulierung der Märkte ist viel, viel größer. Amerikanischer Staat unter Bush ist fast ein sowjetischer Staat geworden. Das ist ein Staat, der so dominiert wie niemals in der amerikanischen Geschichte davor. Auf allen Ebenen. Und man spricht der Demokratisierung Russlands oder Demokratisierung China. Demokratisierung Russlands oder China wäre das Ende des Kapitalismus in beiden Staaten. Das ist ganz klar. Wenn man diese Staaten demokratisiert, da wird der Kapitalismus sofort abgeschafft, weil die Bevölkerung Kapitalismus nicht liebt. Bild ausgedrückt. Das heißt, die Bevölkerung muss gezwungen werden, und zwar von dem kommunistischen Apparat, in beiden Ländern ist der kommunistische Apparat ungebrochen, vom kommunistischen Apparat gezwungen werden, Kapitalismus aufzubauen. Weil sonst tun sie das nicht. Ja, das ist gar keine Frage.
Aber sind allgemein diskutiert, weil die Parlamentswahl 1992 in Algerien sozusagen, wenn man ein muslimisches Land in die Demokratie bringt irgendwie und ins Ausland schaut zu, wenn man sieht zu, dass die Wähler gar keine demokratische Partei sind, sondern eine radikal-islamische Partei, dann muss man die Wahl natürlich abbrechen. Ja.
Das, auf palästinensischen Territorien waren das Gleiche und so weiter. Das heißt, man wählt eine Partei, die eigentlich eine, sagen wir, antikapitalistische Ordnung anstrebt. Ja, eine Ordnung anstrebt, die antikapitalistisch ist. Wobei mein Verdacht ist, dass diese islamische antikapitalistische Bewegung mit der Zeit genauso eine Grundlage bilden für Kapitalismus in diesen Ländern wie kommunistische Bewegungen in Osteuropa. Wenn man zum Beispiel anschaut, jenseits jeder Rhetorik, was jetzt im Iran passiert, ja, in der Türkei ist es immer schon passiert, aber im Iran passiert, im Grunde entwickelt sich in den Iran sehr schnell eine kapitalistische Gesellschaft, ja, das ist, Modernisierung geht schnell, unter einem islamischen Regime. Und was passiert zum Beispiel in Saudi-Arabien und noch mehr in den Emiraten? Ja? Wir haben sozusagen strenge Regime, die auf der anderen Seite extrem schnell die kapitalische Verhältnisse entwickeln, schneller als sonst wo. Ja? So in gewissen Sinne. Das heißt, dieser Konflikt, ja, ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite haben wir einen Konflikt und dieser Konflikt ist offenbar. Auf der anderen Seite, dieser Konflikt stellt die grundsätzliche Symbiose zwischen repressiven, institutionell verankerten, religiös verankerten und ideologisch verankerten Apparaten, ja, Sicherheitsapparaten auf der einen Seite und kapitalistische Dynamik auf der anderen Seite, die kollaborieren letztendlich. Ja? Sie bilden letztendlich eine symbiotische Einheit. Und geht man in eine Richtung, geht man in eine andere Richtung, irgendwann, ja, stabilisiert er sich. Im Grunde in Richtung der Märkte ist am weitesten die Clinton-Regierung. Die Clinton-Regierung hat fast alles abgebaut. Ja? Sie waren zwar Demokraten, aber sie haben fast alles abgebaut. Ja? Sie haben auf internationale Märkte, auf innere Märkte auch gesetzt. Und was kommt gerade von rechts her, kommt eine Regierung, die praktisch das alles zurücknimmt, Clintonsche Reformen umkehrt, ja, und der Staat stirbt. Ja, das heißt, wir können nicht, und zwar für die Absicherung der amerikanischen Wirtschaft. Ja. Ja. Aber de facto geht es in die Richtung Staat. Und zwar auch imperialistische Politik betreibt, ja, wie bisher, ja, dementsprechend. Das heißt, wir haben in der Moderne, ja, wir leben in der Moderne. Moderne ist eine komplizierte Symbiose zwischen bestimmten Institutionen und bestimmten Märkten, ja. Und ich glaube nicht, dass man diese Symbiose so ohne weiteres verstehen kann als ein Kampf, der zum Sieg einer Kraft führen kann. Theoretisch, sogar theoretisch gesehen, ist einer Kraft.
Wenn man anekdotisch sagen kann, dass man versucht, dabei wieder so einen philosophischen Stand, dass er der universale Stand funktioniert, erscheint es irgendwie so, dass es gewissermaßen ein universaler Kampf ist. Ja, das heißt, es gibt einen tatsächlich, den sagen, wir gehen hier doch in der Moderne, dann ist da immer noch. Dann rettet sich in diesem Satz noch so eine Geschichte der Entwicklung. Aber wenn man dann schaut, wenn man sich Daten liest oder so, dann ist es ganz genauso. Da gibt es zum Beispiel einen Markt für Sophisten, die arbeiten nach kapitalistischen Gesetzen, und dann gibt es einen Sokrates, und der tritt auf und sagt, er arbeitet da nicht für Geld, ganz explizit. Die Situation ist absolut die gleiche, ja. Die Fragen sind die gleichen, alles ist das gleiche.
Ja, absolut.
Verloren, ja. Also,
ja.
Entweder sozusagen eine spezifische Situation beschreiben, jetzt in Amerika hat sich die Stimmung verändert von hier nach da.
Ja. Nee, ich bin einverstanden. Aber das Beispiel ist ja auch interessant. Wir nehmen Athen aus einer gewissen Zeit, und das war halt eben die erste Demokratie, die Märkte eingeführt hat. Ja? Eine kommerzielle Republik mit demokratischer Verwaltung, mit Wahlsystem und so weiter. man hatte das davon nicht und man hatte das auch sonst nicht. Ja. Und dann kann man sagen, dass in diese zwei Jahrhunderte, ja, oder anderthalb Jahrhunderte, zwei Jahrhunderte, viele Varianten wurden durchgespielt. Ja. Tatsächlich, wenn man Platte liest, kann man fast alles dort sehen, ja, was da die Möglichkeiten gibt. Dann haben wir eine lange Pause, dann haben wir römische Versuch, der nicht so konsequent war. Allerdings kann man auch sehr viel sehen, ja. Da haben wir dann schon das 19. Jahrhundert. Also wenn interessanterweise diese Ansätze, von denen wir jetzt sprechen, die kommen mit großen Unterschieden, zeitlichen Unterschieden. Allerdings das, was Plato beschreibt und diese ganze Konstellation, von der wir jetzt reden, sie beziehen sich nicht auf andere Staaten in der gleichen Zeit, sie beziehen sich nicht auf das Mittelalter, ja? Und sie beziehen sich nicht auf weite Strecken von der Welt, wie sie heute kennen. Ja? Das sind bestimmte Konstellationen. Und die Moderne ist nicht so sehr etwas, was in dieser Zeit beginnt. Es beginnt tatsächlich in Athen, aber früher war es auch nicht dabei. Es beginnt wirklich in Athen, als erster Versuch oder als der erste Lauf. Aber es hat sich verbreitet. Ja? Diese Verbreitung bringt auch eine zusätzliche Dimension. Darüber spricht auch Derrida viel, ja? Die Fragen der Medien, ja, und so. Ja, er sagt zu Recht, es ist territorialer Ansprung, wenn man sozusagen wie in Athen unter sich war, ja, oder weitgehend auch sogar im 19. Jahrhundert unter sich war, und eine Situation, wo man von einer gewissen Kommunikationstechnik abhängt, die ja gestalterisch wird für den Durchlauf aller dieser Prozesse, dass alle diese Prozesse sozusagen noch eine gewisse Technik brauchen, um sich zu realisieren, ja, was in Athen nicht so der Fall war oder nicht zu diesem Grad. Das heißt, in Athen, wie Derrida sagt, war es alles noch logozentrisch insofern, dass man sozusagen in Reichweite des